da do da ba ba da do da do da 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 do da do da da. Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 32. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist: Wie viele Strickbücher sind zu viel? Ja, ich habe ehrlich gesagt gar nicht gemerkt, wie viel Zeit schon vergangen ist seit dem letzten Podcast. Ich war ganz sicher, das kann höchstens ein Monat sein oder so. Jetzt waren es zwei. Tut mir echt ehrlich völlig leid. Ich würde ja Besserung geloben, aber ich weiß eh nie so genau, wie das rausgeht. Und die ganzen zwei Monate habe ich immer gedacht, aber nächstes Wochenende nehme ich bestimmt einen neuen Podcast auf. Und ja, ihr habt ja gesehen, wie das rausgegangen ist. Ja, dementsprechend viel habe ich dann wahrscheinlich auch zu erzählen. Habe auf der anderen Seite heute aber nicht so tierisch viel Zeit für einen Podcast, denn jetzt ist eigentlich schon Abendessenszeit, aber mein Mann ist so freundlich, sich um das Kind zu kümmern. Hat aber gesagt, ich kriege von der Pizza, die er heute Mittag gemacht hat, nichts mehr ab. Also zur Strafe, weil ich mich jetzt rausziehe. Bin interessanterweise jetzt auch gerade heiser. Ich weiß nicht, woher das kommt. Wahrscheinlich Allergien. Was habe ich gemacht? Ich habe ziemlich viel geschrieben, seit ich das letzte Mal aufgenommen habe hier. Im April war wieder so eine Aktion Camp NaNoWriMo, also nationale Romanschreibemonat als Sommeredition. Ich hatte mir vorgenommen, 30.000 Wörter zu schreiben. Das hat auch ganz gut funktioniert. Hätte wahrscheinlich noch besser funktioniert, wenn ich nicht die ersten zwei Wochen gar nichts gemacht hätte und dann den Rest irgendwie, also sagen wir so, ich habe die Hälfte von den 30.000 Wörtern in 3 oder 4 Tagen geschrieben. Schlechte Taktik, kann ich nicht empfehlen, aber geschafft ist geschafft, ist ja auch wieder was. Ja, Osterferien waren, keine Ahnung, die Zeit vergeht so wusch und ich bin gerade gar nicht so besonders in Kommunikationslaune, muss ich auch sagen, weil ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass ich einfach noch mehr Schüler habe als vorher, was zum einen gut ist, weil mehr Geld, was aber dann wiederum ein bisschen schwierig ist, weil ich relativ introvertiert bin. Relativ introvertiert ist gut. Ich bin tierisch introvertiert. Und das bedeutet, wenn ich dann hier sozial interagiert habe mit meiner Familie und all den Schülern, die hier so rein und rauslaufen, dann will ich danach nichts mehr hören und sehen, niemanden anrufen, keine Briefe schreiben, keine E-Mails, keine Blogposts, gar nichts. Dann habe ich das Gefühl, Welt kann mich mal. Das ist auch ein bisschen blöd. Ich habe auch ein ganz schlechtes Gewissen. Ich habe eine Freundin, die hat mich vor 3 Wochen angerufen und hat auf den Anrufbeantworter gesprochen. Ich soll sie doch bitte zurückrufen. Ja, ich glaube, ich schreibe ihr eine Postkarte. Das finde ich einfacher. Gut, ich habe die ganze Zeit gestrickt und gemacht und getan. Mit was fange ich an? Erstmal fange ich mit dem an, worüber ich das letzte Mal geredet hatte. Ist ja schon ewig her. Also das Psychedelic Blanket ist komplett fertig und ist auch schon in Benutzung. Ich habe es leider noch nicht fotografiert, habe ich letztens festgestellt. Ich habe selber die Decke gestern Abend das erste Mal benutzt und sage so zu meinem Mann, schau mal, jetzt benutze ich sie das erste Mal. Dann sagte er, ach, ehrlich, ich benutze die oft. Und gedacht, super, dann hat das Ding wenigstens seinen Zweck erfüllt. Dann hatte ich beim letzten Mal aus einer Wolle, die davor ein Pulli gewesen war, so rote Cascade 220, daraus hatte ich eine Strickjacke angefangen, die ist komplett fertig, vernäht, auch schon getragen, hat glücklicherweise weder Knöpfe noch Reißverschluss noch sonstige Verschlüsse. Deswegen ist sie auch komplett fertig. Ich habe aber doch auch leicht überlegt, ob ich nicht eventuell da noch irgendwie so Haken dran mache oder so. Denn die ist sehr warm, das ist ganz dicke Wolle, die strickt man normal mit 5er-Nadeln. Und manchmal ist es blöd, dass die dann vorne so auffällt. Dann habe ich es überall warm und vorne kalt, weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall ist sie völlig tragbar. Ich bin, wie gesagt, sehr zufrieden und die passt auch.
Das finde ich ziemlich klasse. Ist jetzt natürlich gerade momentan etwas wärmer geworden. Der Frühling lässt sich glücklicherweise doch nicht aufhalten. Und deswegen ist die gerade nicht so in Benutzung. Und ich habe irgendwie auch nicht so die Motivation, jetzt ein Foto zu machen. Wenn ich mir die jetzt überziehe, dann sterbe ich wahrscheinlich vor Hitze. Dann hatte ich ein weiteres Paar Socken für meinen Mann angefangen in so einer blauen, ich glaube Spinning Martha Wolle. Ich weiß es schon gar nicht mehr genau. Und da wollte ich eigentlich ein eigenes Muster mir ausdenken mit so zwei rechts, zwei links, die dann so auslaufen und so. Und es war mir dann aber irgendwie zu doof und zu kompliziert. Deswegen habe ich alles, was ich vom Fuß schon gestrickt hatte, wieder aufgeribbelt und mache jetzt einen ganz normalen Socken, wo das zwei rechts, zwei links Rippenmuster auf dem Fuß oben noch weiterläuft. Die sitzen ziemlich gut. Mein Mann ist ganz begeistert und trägt die zwei oder drei Paar, die ich ihm schon gemacht habe, permanent. Dann habe ich für mich selber Kniestrümpfe angefangen und auch beendet. Mit denen bin ich super, super glücklich. Ich werde die wahrscheinlich eher im Winter unter Hosen tragen, denn ich habe relativ üppige Waden und bin noch nicht so ganz sicher, ob mir das gefällt, so mit und Rock und Kniestrumpf und so. Das ist vielleicht doch nicht so ganz altersangemessen. Das ist auch Spinning Martha gefärbte Wolle. Von der hatte ich zwei Knäuel, Stränge eigentlich, gekauft in Backnang letztes Jahr, nicht dieses. Dieses Jahr war ich nicht, weil ich dachte, ich hätte noch so viel Wolle. Ich habe auch wahnsinnig viel Spinnfasern, aber ich habe erstaunlich wenig Sockenwolle. Ich habe da heute mal durchgeschaut und habe noch zwei Stränge Wollmeise und zwei Stränge Spinning Martha, dann ist Ende. Ich wollte nämlich gerne noch zwei Knäuel finden, mit denen ich geringelte Kniestrümpfe machen kann. Wie heißen denn die Delicious Socks, glaube ich, die ich hier gestrickt habe? Ich habe wieder einen Blogpost zur Folge, wie immer, und da ist ein Link, wo ihr auf mein Projekt weitergeleitet werdet, und da steht dann, welches Muster das ist. Wie gesagt, also die waren relativ aufwendig. Ich habe ziemlich genau doppelt so viel Wolle gebraucht wie für ein normales Paar Socken für mich. Ist ja auch klar, sind ja viel länger und oben auch viel weiter. Und habe irgendwie ein lustiges Arrangement von Nadeln benutzt, habe ich festgestellt, weil die werden an den Zehen vorne angefangen. Das heißt, ich habe die ersten paar Runden auf der Rundstricknadel gemacht mit 1,5 mm Nadeln. Dann habe ich gewechselt auf mein Nadelspiel mit diesen Carbon-Nadeln, habe da dann den Fuß fertig gestrickt, habe dann gewechselt auf 2 mm Holznadeln, Nadelspiel, und dann weiter gestrickt auf 2 mm Rundnadel, als mir das dann zu weit wurde für dieses Nadelspiel. Also ich komme ja immer mehr wieder zurück zum Nadelspiel für Sachen in die Runde zu stricken. Bin tatsächlich jetzt losgelaufen und habe mir auch ein 2 mm Holz, das Nadelspiel besorgt, das 20 cm lang ist. Ich habe früher alle Socken auf diesen längeren Nadeln gestrickt. Es gab auch gar keine anderen. Und aus Metall natürlich und Inox, ihr wisst, Prim, Inox ist, glaube ich, dasselbe, gell? Und dann bin ich aber ganz glücklich gewesen, als es die kürzeren Holznadeln gab. Nur dünner als 2 mm gibt es die ja nicht. Deswegen stricke ich jetzt doch wieder mit Metall und so. Und habe dann einfach für größere Sachen und Mützen und so dann so mit einer Rundnadel halt auch die engeren Sachen gestrickt. Habe auch schon Socken auf der Rundnadel gestrickt, so ist es nicht. Aber ich mag irgendwie tatsächlich wieder lieber ein Nadelspiel. Und hatte mir jetzt eben dieses längere gekauft. Da habe ich auch schon so Pulloverärmel drauf gestrickt. Dann hatte ich handgesponnene Merino-Seide, so orangene, für Socken. Und da hatte ich vorher diese PB&J-Socken von Cookie A damit stricken wollen. Und das wurde ewig nichts. Und dann habe ich das einfach kurzerhand alles aufgemacht und habe mir selber ein Muster ausgedacht mit so Verzopfungen und so. Das finde ich ganz wunderbar, aber ich habe momentan nicht den Kopf dafür, deswegen schlummern die in einer Projekttasche vor sich hin. Aber ich habe, glaube ich, im Wesentlichen das Muster schon fertig und bin beim ersten Socken schon um die Ferse rum, habe mir überlegt, wie ich den Übergang mache zum Fuß dann und also eigentlich müsste ich da nur weiter stricken, bloß jedes Mal, wenn ich die anschaue, denke ich, ach nee, du musst ja nachdenken, nachdenken geht nicht und dann bleibt es wieder liegen, aber die werden dann schon irgendwann. Dann habe ich meine L'Oreal-Jacke wieder rausgezogen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, die habe ich letztes Jahr Pfingsten angefangen aus Baumwolle. Und zwar, wie heißt die? Schachenmeier? Catania, genau. Die in einem wirklich schönen Lila. Und das hatte ich also angefangen und dann war ich irgendwie unschlüssig, wie ich weitermache. Ich hatte auch mich irgendwie vertan und das hing halt so blöd rum, dieses Projekt. Dann habe ich die, wie war denn das? Ich habe die anprobiert und festgestellt, oh, ich muss jetzt echt überlegen, ich weiß gar nicht, was ich euch da noch erzählt hatte. Auf jeden Fall habe ich diesen, das, einen großen Teil dessen, was ich da gestrickt hatte, also das wird von oben nach unten gestrickt und fängt mit dem Halsausschnitt an. Und ich hatte also da so runter gestrickt über den Busen und musste dann schauen, wie ich mit den Teilinggeschichten weitermache. Habe das anprobiert und habe festgestellt, nee, das geht nicht, das passt nicht. Und zwar, weil ich das irgendwie zu kurz gestrickt hatte. Und das habe ich irgendwie wieder aufgemacht, aber fragt mich nicht wann, ich weiß es nicht. Und habe das neu gestrickt und war dann an dem Punkt, wo ich überlegen muss, wie lang mache ich das in der Taille und mache ich das jetzt als so eine kurze Jacke, die dann vor allen Dingen zum Rock irgendwie so gut funktioniert oder zu Kleidern oder so. Oder mache ich es ein bisschen länger, mache ich es nach unten hin weiter oder nicht, mache ich ein breites Bündchen oder ein schmales und das waren dann irgendwie so viele Entscheidungen, wo ich mich eben nicht entscheiden konnte und dann lag das halt da ewig rum. Und auf der anderen Seite wäre natürlich jetzt eine Baumwolljacke gar nicht schlecht bei dem Wetter und dann dachte ich mir, Mensch, ich muss doch jetzt da gar nicht so weiter stricken. Wenn ich nicht weiß, was ich machen soll, kann ich ja einfach erstmal die Ärmel machen. Denn dass das lange Ärmel haben soll, das war völlig klar und keine Frage. Dann habe ich einfach die Ärmel weiter gestrickt. Dafür hatte ich mir dann eben ein Nadelspiel neu gekauft. Und als ich die Ärmel fertig hatte, habe ich dann ein bisschen Pi mal Daumen. Ich habe beschlossen, ich mache das so kurz, wie es im Muster steht. Und ich nehme aber nach der Taille wieder zu. Weil im Muster steht, dass man nach ab der Taille das dann gerade runterstrickt. Nachdem aber sowohl mein Bauch und als auch meine Hüften und alles irgendwie da unten auseinander geht, müsste ich dann immer die unteren drei Knöpfe auflassen. Ist ja auch blöd. Und ich finde das auch ein bisschen ungünstig, wenn ich da unten immer Knöpfe auflasse und wenn ich mich dann hinsetze, dann schaut der Bauch da immer so schick raus. Muss ja nicht sein. Und deswegen habe ich dann da zugenommen und quäle mich jetzt gerade durch das Bündchen, was unten an der Jacke ist. Das ist relativ breit. Das sind so, ne, ich schätze gerade so 6 Zentimeter oder so. Und das hat irgendwie Unmengen von verschränkten Maschen. Jetzt ist ja rechts verschränkt. Stricken ist ja schon blöd genug, finde ich. Vor allen Dingen hat das so ein cooles Bündchenmuster. Eine rechts verschränkt, eine links, eine rechts verschränkt, drei links. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Wobei, ich muss sagen, das geht besser als so drei rechts, eine links. Da verhaue ich mich ja ständig. Aber es geht dann eben relativ langsam, weil ich kann nicht einfach mit den Fingern spüren, oh, jetzt eine rechte, jetzt eine linke. Und die dann stricken, sage ich mir so, ach nee, verschränkt. Und auf der Rückreihe muss ich links verschränkt stricken, was ich irgendwie eine Zumutung finde. Und deswegen geht es ja. Und ich habe ja dann auch noch lauter Maschen zugenommen da unten. Und deswegen ist es auch relativ breit, lang, weit. Und das schleppt sich gerade so ein bisschen. Aber ich bin ziemlich fest entschlossen, das bis Pfingsten fertig zu haben, weil ich dann nämlich ein paar Tage verreise und ich habe mir das jetzt einfach als komplett willkürlichen Termin gesetzt, dass das bis dahin endlich fertig sein soll, diese Jacke. Und dann habe ich noch angefangen, ein Dreieckstuch für meine Tante. Ich weiß gar nicht, ob ich darüber schon geredet habe. Der hatte ich vor einer ganzen Weile mal Damson gestrickt aus handgesponnenem Corriedale. Und die ist total glücklich mit diesem Tuch. Meine Tante hat Fibromyalgie. Und die Wärme, die das Tuch macht, so an den Schultern und so, das tut ihr wirklich sehr gut. Aber das Corriedale habe ich so richtig super kratzig hingekriegt. Corriedale ist ja per se nicht die allerweichste Faser auch. Und dann hat sie gemeint, also erstens muss sie immer schauen, dass ihr das nicht an den Hals kommt. Das kann sie nicht haben. Und sie hätte gern, wenn es denn möglich wäre, ein größeres Tuch. Und hatte dann angeboten, dass sie mir die Wolle zahlt und ich stricke das bloß. Meine Tante strickt zwar selber auch, aber keine Tücher. Und dann habe ich gedacht, ha, dann spinne ich doch und das mache ich doch. Und meine Tante sehe ich wahrscheinlich eben auch zu Pfingsten. Und da wollte ich das dann fertig haben. Das kam mir dann auf einmal, dass das jetzt dann vielleicht langsam Zeit wäre, das anzufangen. Und ich hatte, weiß nicht, vor ein paar Tagen, ich hab immer mal wieder dran gesponnen, aber nicht so besonders motiviert oder zügig oder irgendwas und habe dann vor ein paar Tagen die erste Hälfte der Wolle fertig verzwirnt gehabt und habe angefangen. Und ich hatte irgendwie so Vorstellungen gehabt, dass ich mir selber was ausdenke, Dreieckstuch. Und auch da hat mir dann irgendwie so die Hirnkapazität gefehlt und jetzt mache ich einen Mara Shawl. Das ist einfach ein krausrechtes Dreiecktuch und es hat eine Borte, die nur aus Rippenmuster besteht, rechts und links. Das ist also relativ schlicht. Ich glaube, dass ihr das wahrscheinlich gefällt und bin jetzt schon relativ weit. Also ich habe ungefähr die Hälfte gestrickt, weil die erste Hälfte der Wolle, die ich gesponnen hatte, geht jetzt langsam zur Neige. Das mache ich aus Merino Seide vom Wollschaf. Ich glaube, dass das Ashford-Kammzüge sind, aber ich bin nicht ganz sicher. Und das ist so grün. Also nicht mein Lieblingsgrün, aber als ich das letzte Mal beim Spinntreffen das mit hatte, da war die Frau neben mir irgendwie total begeistert. Ich fand das Grün so toll. Ich habe das genommen. Ich wusste, dass mir das andere Grün, was die haben, das andere ist mehr so Lind. Nee, nicht Lind. Das heißt Lime auf Englisch. Dieses Grün, was mir besser gefällt, ist irgendwie etwas gelbstichiger, etwas heller. Das, was ich jetzt habe für meine Tante, ist ein bisschen blaustichiger und etwas dunkler. Ich mag meine Farben ja nicht so gern so blaustichig, aber ich dachte, für meine Tante ist es klasse. Die hat rote Haare und der stehen diese Farben ziemlich gut. Okay, dann habe ich weiter auch gehäkelt. Also ich war schon relativ verzweifelt, weil ich wieder ein Häkelprojekt wollte. Und dann hat eine in einem Ravelry-Forum gepostet, die hat was gehäkelt, das heißt Himbeerwellen. Und das sind so fingerlose Handschuhe. Die werden quer gehäkelt mit Kettmaschen und die haben Zöpfe. Das fand ich super spannend, weil Zöpfe gehäkelt hatte ich noch nie. Und muss jetzt auch feststellen, das ist echt super fummelig, weil ich bin und so ein kleines Ding wie fingerlose Handschuhe ja eigentlich recht schnell gehen, habe ich natürlich keine Maschenprobe gemacht. Hab dann so vor mich hingehäkelt und geflucht, weil was nur aus Kettmaschen besteht, hatte ich noch nie gemacht. Und das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Hab dann das halbe Ding fertig, so, es hat ewig gedauert. Ich habe 25 Anläufe gebraucht, bis ich überhaupt geschafft habe, dass ich immer bei jeder Reihe die gleiche Maschenzahl hatte und nicht immer welche zu viel oder zu wenig. Und dann ging das los mit dieser Verzopfung. Das funktioniert so, man häkelt so ein paar Maschen, dann überspringt man welche und macht darüber Luftmaschen, also dass man so ein Loch kriegt. Dann häkelt man wieder ein paar Maschen und so weiter. Über das Ding häkelt man dann so hin und her. Und dann beim nächsten Mal häkelt man ein paar Maschen und häkelt dann welche in die, die man vorher ausgelassen hat. Und dann wieder hoch und wieder zurück. Und das kann man dann nach vorne und nach hinten verkreuzen. Das ist alles sehr lustig. Dann fädelt sich der Arbeitsfaden so durch die Löcher, die man vorher gemacht hat. Und das ist alles irgendwie leicht unübersichtlich. Ich muss aber dazu sagen, dass ich zwar schon recht früh häkeln gelernt habe, aber nie so irgendwie fortgeschrittenere Sachen gemacht habe, außer mal so Filet-Häkelgardinen oder so Deckchen. Also ich kann auch Strickschrift lesen, diese grafischen Muster-Häkelschrift oder wie auch immer man das nennt. Aber sowas hatte ich noch nie gemacht. Und deswegen brauche ich da jetzt auch so lange. Ansonsten ist es nämlich eigentlich ein ziemlich schnelles Projekt, wenn man nicht das alles fünfmal wieder aufmacht und flucht und dann irgendwie was verkehrt macht, weil man mit dem Häkeln nicht so viel Erfahrung hat. Ich dachte mir, die Wolle gefällt mir super. Das ist der Rest von den Kniestrümpfen. Und ich möchte eben jetzt auch mehr häkeln. Und dann mache ich an den Dingern halt so lange rum, bis sie fertig sind. Egal, wie oft ich es aufmachen muss und so. Ich kann aber jetzt auch schon sehen, dass auch dieser zweite Anlauf, ich habe das erste Mal mit 3,5er Häkelnadel gehäkelt und das war viel zu klein. Jetzt habe ich eine 4er Nadel genommen, 4,5 war mir zu locker, das habe ich schon gleich gemerkt. Ich nehme gerade die 4er Nadel, das ist von dem, wie sich das dann anfühlt und so, ist das wunderbar. Aber dieses ganze Ding ist bei mir einfach nicht so dehnbar wie bei der, die das Muster sich ausgedacht hat. Ich weiß nicht, ob die besonders locker häkelt oder ich besonders fest. Auf jeden Fall werden mir diese fingerlosen Handschuhe nicht passen, wenn ich sie genau nach Anleitung mache. Aber ich ich häkel jetzt mal zu Ende. Und das muss man dann nachher zusammennähen. Und wenn ich dann merke, das reicht nicht oder das geht zwar ums Handgelenk, aber nicht oben um die Hand drum, weil der Unterschied im Umfang bei mir zwischen den Händen und den Handgelenken ist ziemlich eklatant. Und deswegen, und dann denke ich, vielleicht mache ich da noch so ein paar verkürzte Reihen rein oder überhaupt mehr Reihen als gedacht oder so, das ist ja wurscht. Aber da bin ich auf jeden Fall ganz gut dabei. Es geht bloß sehr langsam, weil ich da wirklich, wenn ich das mache, kann ich nur häkeln. Ich habe schon festgestellt, wenn ich versuche, gleichzeitig mich mit jemandem zu unterhalten, geht gar nichts. Dann ist bei mir die Konzentration flöten und ich kann da nicht mehr weiter häkeln. Gewebt habe ich endlich auch mal wieder. Das freut mich sehr. Ich habe vor Urzeiten, ich weiß nicht mal mehr wann, doch beschlossen, dass ich diese Decke aus übrig gebliebener Sockenwolle, hatte ich ja ursprünglich häkeln wollen, habe mir dann irgendwie die ganzen kleinen Dinger angeschaut und gedacht, um Gottes Willen, wie kriege ich die dann zusammen? Also ich meine, so viel Enden vernähen und das alles zusammen, auch wenn ich es zusammen häkel, das passiert wahrscheinlich nie. Also man muss ja seine eigenen Grenzen auch kennen. Und dann hat eine vorgeschlagen im Forum, ja, webt doch eine Decke aus der Wolle. Ich dachte, super Idee. Und habe auf meinem Webrahmen, ich habe ja so einen Gatterkammrahmen, habe den bespannt mit Sockenwolle. Ich habe beschlossen, ich möchte diese Decke machen. Eine Hälfte wird grün-blau und die andere wird so rot-gelb-lila irgendwas. Und ich weiß nicht, wie breit die Dinger werden, so 50, 60 Zentimeter oder so. Mache ich zwei lange Bahnen und die nähe ich dann zusammen. Ich habe das also ganz optimistisch bespannt, den Webrahmen. Musste dann feststellen, dass es eine wirklich bescheuerte Idee war, die gesamte Breite des Gatterkamms auszunutzen zu wollen. Denn das führt dazu, dass da, wo man das auf dem Kettbaum so aufwickelt, die Kette, dass das an der Seite so runterfällt und dann in diese Mechanik, die da aufrollt, reingeht und es gibt ein fürchterliches Chaos. Also man sollte an den Seiten immer so ein kleines bisschen freilassen. Und dann war noch ein Problem, dass ich tue immer so Packpapier zwischen die Lagen, damit nicht, wenn man das aufrollt und es steht ja unter Spannung, dann fallen sonst diese ganzen Kettfäden so ineinander und die Spannung ist dann nicht gleichmäßig, weil manche gehen dann dazwischen, die nehmen dann den kürzeren Weg und andere gehen oben drüber und nehmen den längeren Weg. Und deswegen tut man da Papier oder Pappe oder Stöcke oder irgendwas dazwischen, damit es dann alles gleichmäßig unter Spannung gehalten wird. Und mein Papier war zu schmal. Und dann habe ich versucht, zwei nebeneinander zu legen und das war natürlich dann irgendwie nicht so passig, weil die ja in der Mitte sich dann überlappt haben. Da war es dann dicker und also es war eine Katastrophe. Und deswegen stand dieses Teil dann monatelang in der Ecke und ich habe mir gedacht, oh Gott, das war ja ein blödes Projekt. Oh, ob ich das jetzt ganz runterschneiden soll, was mache ich jetzt? Und habe dann beschlossen, nee, ich muss das einfach wieder von dem Kettbaum runter und neu das, was an den Seiten ist, das schneide ich ab und mache das schmaler und dann schneide ich neues Papier zu und dann wickele ich das alles wieder ordentlich auf und dann geht das schon. Und das habe ich letztes Wochenende gemacht. Papier zugeschnitten und alles wieder neu gespannt und da drauf geknotet und so. Und jetzt funktioniert das auch wunderbar und habe heute angefangen zu weben mit der ersten Farbe. Also ich habe einfach von dem ersten Knäuel, was mir in die Finger gefallen ist, was irgendwie grün war, das habe ich alles auf das Schiffchen gewickelt und habe dann so lange gewebt, bis die Wolle aus war. Und werde dann mal schauen, ob ich vielleicht noch ein paar blaue finde, weil erstaunlicherweise habe ich sehr wenig blaue Sockenwollreste. Verstehe ich gar nicht, ist schon komisch, gell? Wo ich doch kein Blau mag und nie blau trage. Also kann sein, dass der grün-blaue Teil der Decke etwas grünlastiger wird. Und es kann auch sein, dass ich irgendwann zwischendrin lila zu blau erklären muss. Dann kommt das in die Hälfte mit rein. Und es kann auch sein, dass meine Sockenwollreste nicht reichen dafür, dass ich die Decke fertig kriege. Aber ich denke, das ist kein weiteres Problem. Dann habe ich halt eine halbe Decke, die packe ich dann irgendwie zur Seite. Und wenn ich dann genug Reste habe, dann mache ich den Rest. Genau. Gesponnen habe ich auch. Ich schaue jetzt mal gerade, wie lange ich hier schon unterwegs bin. Moment. Oh ja, ich dachte mir das schon. Halbe Stunde haben wir schon fast. Gesponnen habe ich eben auch. In der ersten Aprilwoche war wieder so eine Forumsaktion in dem Friends of Abby's Yarn Forum. Das ist eine Spinn-Challenge, die ein Mitglied dieses Forums einfach so veranstaltet in der ersten Aprilwoche immer. Und da hatte ich mir vorgenommen, dass ich jeden Tag eine Viertelstunde dieses Blue-Faced Lester spinne, woraus ich dann irgendwann in 10 Jahren mal die große Strickjacke machen will. Also eigentlich ist das mein Projekt für 2013. Könnt mir irgendwie die Daumen drücken. Und da habe ich festgestellt, dass ich tatsächlich schon schneller geworden bin im Spindelspinnen, aber nicht schnell genug. Aber ich müsste jetzt so jeden Tag, weiß nicht, 2x20 Minuten spinnen, damit da wirklich was weitergeht. Das habe ich mir dann ganz fest vorgenommen. Habe die Spindel neben den Computer gelegt, damit ich auch dran denke, dass ich die benutze. Und da liegt sie jetzt. Naja, irgendwann wird das schon was. Momentan nicht so massiv. Die grüne Merino-Seide für das Tuch für meine Tante. Habe ich ja schon erzählt, habe ich komplett fertig gesponnen. Das ist, das sollte eigentlich so eine Wolle werden, die man dann so mit Nadelstärke 3 oder 4, ja, 3,5 sowas verstrickt. Die ist teilweise etwas dünner, manchmal auch ein bisschen dicker geworden. Aber ich bin eigentlich recht zufrieden. Die ist vor allen Dingen, das ist super schnell gegangen. Ich habe das vor allen Dingen beim Spinntreffen gemerkt. Das habe ich schon erzählt, gell? Da habe ich so eine Spule einfach so voll gespult, gesponnen. Und ja, wie gesagt, ich bin ganz begeistert. Die ist ganz super weich geworden und das ist so schön warm, dieses Tuch. Ich stricke das ja jetzt abends immer, dann liegt es so in meinem Schoß und dann denke ich, boah, das strahlt so richtig Wärme aus. Und das ist natürlich total klasse für meine Tante, hoffe ich. Die zweite Hälfte von diesem Kammzug, und ich weiß nicht mal mehr, ob ich 200 oder 300 Gramm davon genommen habe, aber ich glaube, es waren 300. Die hängt gerade zum Trocknen auf der Terrasse. Sobald das trocken ist, werde ich dann weiter stricken, weil mir geht jetzt langsam die Wolle aus. Und dann habe ich, das war auch ein größeres Ding, was mir schon ewig auf der Seele lag. Ich habe das Flachsrad, was ich vor anderthalb Jahren gekauft habe, endlich flott gemacht. Und es läuft. Und es läuft super. Und es ist sogar relativ leise. Ich bin ja echt platt. Das läuft ganz hervorragend. Ich muss mich noch so ein bisschen einfühlen mit dem Doppelfädigen-Spinnen. Und die Feineinstellung ist ein bisschen schwierig bei dem Rad, weil da müsste eigentlich noch eine Schraube sein, die links den Spinnkopf hält, dass man es vor und zurück besser stellen kann. Dieses Teil fehlt. Das gibt es auch nirgends mehr. Das muss irgendwo verloren gegangen sein. Das Rad funktioniert auch so und hält auch wunderbar. Und wie gesagt, also es spinnt wirklich erstaunlich gut. Und es hat zwar einen Einzeltritt, aber der läuft wunderbar rund, weil das Schwungrad, das hat so metallene Dinger da so drauf. Nieten? Nee, Nieten auch nicht. Die schauen ein bisschen aus wie Münzen, sind aber keine. Solche Dinger hat es da drauf. Und die geben dem Rad immer genau noch ein bisschen Schubs, da wo sonst der tote Punkt wäre. Das ist super. Also das kann man irgendwie antreten und dann läuft das von selber. Und da habe ich jetzt angefangen, braune Shetlandwolle zu spinnen für Socken. Ich hatte Shetlandwolle mir kommen lassen damals, als ich die Jacke für meine Mutter machen wollte, hatte ich überlegt, die eventuell zu nehmen und damit so rumzutesten. Und habe mich dann doch für was anderes entschieden. Und jetzt habe ich 200 Gramm Shetlandwolle hier in verschiedenen Brauntönen, die wunderschön ist und eindeutig viel zu kratzig für mich, um die irgendwo anders zu tragen als an den Füßen. Und ich hatte ja eigentlich gesagt, mein Mann kriegt keine handgesponnenen Socken, aber ich glaube, dass das mit der Shetland-Wolle vielleicht doch klappen könnte. Das probiere ich jetzt einfach mal aus. Und das ist jetzt ein recht motivierendes Projekt, weil ich die 100 Gramm, die ich hatte, einfach in 6 gleiche Teile geteilt habe. Für Sockenwolle dreifädig. Also sind es relativ kleine Pakete. Und da habe ich mich dann, da setze ich mich dann hin und denke, ach, schon die Hälfte von dem Teil ist fertig und so. Und ich habe ja für dieses Spinnrad nur eine Spule. Die ist da auch fest drauf. Ich habe die noch nicht runtergekriegt. Ich habe Angst, die geht kaputt, wenn ich da zu doll dran rummache. Die läuft wunderbar. Es ist bloß, ich kriege sie nicht runter und ich habe keine andere. Und das bedeutet immer, wenn ich an so einen Abschnitt gesponnen habe, der dann später verzirnt werden soll, dann wickle ich das halt einfach von dem Rad runter in so einen Knäuel und ich werde das wohl mit Zwirnball auch zwirnen, also vorher wickeln per Hand und dann auch auf die gleiche Spule spinnen, die jetzt eh schon drauf ist. Das ist alles, was ich gemacht habe, reicht ja auch. Dann ist mir der Wingspan, den ich gestrickt habe, wieder in die Finger gefallen. Und der ist eigentlich wunderschön, aber irgendwas an dem Teil taugt mir nicht. Und ich habe beschlossen, dass der Grund dafür, dass ich den nicht fertig kriege, ist, dass ich das Ding nicht mag. Und ich werde es komplett wieder aufziehen und aus der Wolle dann irgendwie was anderes stricken. Wahrscheinlich auch ein Tuch. Hoffentlich eins, das wirklich jeden Fitzel benutzt. Also ich überlege, eventuell Lintilla zu machen. Aber ich bin noch nicht ganz sicher. Aber ich weiß, dass es so, wie es jetzt ist, trage ich das garantiert nie. Und das wäre viel zu schade, weil die Wolle ist so schön. Und das Stricken hat auch total Spaß gemacht. Also es ist jetzt irgendwie keine verschwendete Zeit oder so. Aber wie gesagt, das mache ich einfach auf. Mache dann was anderes draus. Dann hänge ich euch in die Shownotes noch ein Bild von dem Flachsrad und wenn ihr da draufklickt, dann müsstet ihr zu Flickr kommen. Da sind noch mehr Bilder. Also ich habe noch ein paar Details fotografiert. Der Rocken ist nicht komplett vollständig auf dem Bild. Da sind die anderen Teile noch bei der Freundin, die mir das verkauft hat, in der Kiste. Wie gesagt, sobald sie das ihr wieder in die Finger fällt, dann schickt sie mir das irgendwann. Ich brauche aber den jetzt auch nicht so unbedingt dringend, denn ich spinne ja kein Flachs. Eine Wolle kann man eben auch wunderbar darauf spinnen. Und ja, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich das jetzt auf Dauer mit zwei Spinnrädern mache, weil eigentlich war es immer so, ich hatte also ein Spinnradprojekt am Laufen und dann so ein, zwei Spindelprojekte. Und jetzt stehe ich da und habe zwei Spinnräder und weiß noch nicht so genau, wie ich da abwechsle oder naja, aber das sehe ich dann schon. Genau. Dann würde ich sagen, na, Moment, Computer, kommen wir zum Thema der Woche. Mein heutiges Thema ist, wie viele Strickbücher sind zu viel? Ich bin mal wieder an dem Punkt angelangt, wo ich vielleicht auch frühlingsbedingt, weiß ich nicht, merke, es sind einfach zu viele Dinge in diesem Haus. Das Haus wird vermutlich in absehbarer Zeit nicht größer. Und dann muss ich entweder jetzt hier ungefähr 25.000 neue Regale einrichten oder mich eventuell von Sachen trennen. Das bezieht sich jetzt auch ganz stark auf Bücher. Ich habe, als ich noch eine Kartei hatte, wo alle Bücher erfasst waren, die ich hatte, da waren dann irgendwie 1.000 Stück drin. Seitdem habe ich auf ein anderes System umgestellt. Ich bin nämlich bei LibraryThing, auch creative.mother, genau. Da kann man dann sehen, alle Bücher, die ich habe, die ich dort eingegeben habe, das sind keine 1.000, weil ich die ich vorher erfasst hatte, nicht da alle neu reingemacht habe, nur manche. Und ich muss auch sagen, es sind nicht alle drin, die ich in letzter Zeit gekauft habe. Das mache ich immer nur so anfallsweise. Und, ach, das habe ich euch, glaube ich, gar noch nicht erzählt. Eigentlich sollte 2013 das Jahr werden, in dem ich keine Bücher kaufe. Das habe ich der Winterkatze erzählt. Die war ganz entsetzt. Wie, keine Bücher kaufen? Ich habe gedacht, naja, so ganz so schlimm ist es nicht, denn prinzipiell kaufe ich keine Bücher, aber die ich eh schon vorbestellt habe oder Bücher, die von Autoren rauskommen, bei denen ich die Bücher sowieso immer kaufe, die darf ich kaufen und ab und zu auch mal ein Handarbeitsbuch. Und das lief alles ganz wunderbar, bis ich entdeckt habe, dass es auf Ravelry eine Autorin gibt, die schreibt eine Serie, das heißt Modern Witch. Das muss ich euch verlinken. Die sind super. Die sind wirklich total klasse. Und da musste ich dann gleich alle auf einmal kaufen und die dann alle lesen und warte jetzt ganz ungeduldig drauf, dass im Juni der nächste Band rauskommt. Und dann habe ich festgestellt, aber dieses Buch muss ich doch haben und dieses andere auch. Also das heißt, 2013 ist für mich dann doch nicht das Jahr, in dem ich keine Bücher kaufe, aber es ist definitiv ein Jahr, in dem ich weniger Bücher kaufe. Was mich dann gleich zu dem Punkt führt, wie viele Bücher ich dann vorher wohl gekauft haben muss, denn ich weiß, dass ich jetzt bei einigen gesagt habe, nee, die tue ich jetzt bloß auf die will ich irgendwann kaufen Liste und kaufe sie nicht gleich, weil ich mir das ja vorgenommen habe. Und dann habe ich aber trotzdem relativ viele Bücher gekauft und die habe ich auch noch nicht alle gelesen. Und das war ja mein Ausgangspunkt gewesen für das keine Bücher kaufen. Ich hatte eine Liste gemacht am Ende des Jahres von Büchern, die ich gelesen habe. Das mache ich schon seit ein paar Jahren. Und da waren irgendwie 75 Bücher drauf. Und das ist natürlich schon nicht wenig. Also ich kenne zwar Leute, die lesen 150 pro Jahr, aber zu denen gehöre ich jetzt nicht. Und dann habe ich geschaut, wie viel ungelesene Bücher ich da so habe. Und ich habe ziemlich viel E-Books in letzter Zeit, was vorteilhaft ist, weil die keinen Platz im Regal wegnehmen. Aber ich hatte dann irgendwie 150 ungelesene Bücher auf meinem E-Book-Reader und gedacht, wenn ich jetzt kein einziges Buch kaufe Und ich lese nur die, die ich da drauf habe, die ich ja gemeint habe, irgendwann unbedingt lesen zu wollen. Deswegen habe ich sie ja gekauft. Dann brauche ich 2 Jahre, bis ich die gelesen habe. Und das sind nur die E-Books, ohne dass ich ein Buch dazu kaufe. Ich dachte, also irgendwas läuft hier verkehrt. Ich kaufe mehr, als ich lese. Was irgendwie auch in einem Rahmen okay ist. Aber das hat diesen Rahmen dann leicht gesprengt. Es ist auch nicht so, als ob ich keine ungelesenen Papierbücher hier hätte. Ich sitze hier und schaue auf das Regal mit den ungelesenen Büchern. Also das war mal, da war mal Platz, irgendwie so ein halbe Regalbreite. Also nicht so ein ganzes Bücherregalregal, sondern so ein Brett. Und ich hatte so ein halbes davon frei. Und da waren die Bücher drauf, die ich noch nicht gelesen hatte. Und vor Urzeiten waren da auch mal, war da noch mehr Platz und da waren dann die Büchereibücher und so. Es ist aber so, dass hier Papiere, Wolle, Bücher praktisch sämtliche Ebenen, Flächen im Haus übernommen haben. Und da kommt man irgendwie gar nicht mehr durch. Und ich habe überall Stapel und das macht mich total rasend, das geht nicht. Dann habe ich überlegt, naja, ich habe hier in meinem Raum, wo ich unterrichte und so, habe ich schon noch Platz. Der ist ziemlich hoch, über 3 Meter und in der Mitte irgendwie sind es, glaube ich, fast 4. Da könnte man schon noch Regale in die Höhe bauen und so. Und dann dachte ich mir, naja, schön. Und dann habe ich riesige Regale und die mache ich dann voll. Und was mache ich dann, wenn die voll sind? Also irgendwo muss man immer anfangen, sich zu begrenzen, denke ich. Und ich habe auch schon früher regelmäßig Bücher weggegeben. Ich gebe zwar nie so viele Bücher weg, wie ich wieder kaufe, aber wenn ich jetzt ein Buch definitiv nie wieder lesen werde und es ist kein Klassiker, dann kommt es weg. So, ich habe natürlich auch eine Menge Strickbücher und Bücher übers Spinnen und Bücher übers Nähen und Bücher übers Weben. Und das ist ein bisschen auch ein Teil meines Problems, ist, dass ich dann mit dem Spinnen angefangen habe. Da brauche ich wieder extra Lagerplatz, weil nur weil ich Spinnenbücher kaufe, brauche ich nicht weniger Romane quasi. Und dann habe ich das Weben angefangen, dann brauche ich dann wieder Lagerplatz für den Webrahmen und das Webzubehör und die Webbücher. Und ja, also summiert sich alles. Ich bin zurzeit auch nicht gewillt, eines von meinen Hobbys aufzugeben. Eigentlich mag ich das Wort Hobbys nicht, gell? Weil das klingt immer so unernst. So, naja, ich sammle Briefmarken und wenn ich das dann 4 Monate nicht mache, ist mir auch wurscht und so. Aber wahrscheinlich ist Hobby doch das richtige Wort. Keine Ahnung. Ja, und jetzt stand ich dann da und brauchte eben Platz für Handarbeitsbücher und hatte dann aus verschiedenerlei Gründen ein kleineres Regal übrig und das passte dann genauso schön in die Ecke im Schlafzimmer. Dann habe ich da angefangen, meine Strickbücher reinzutun. Das fand ich sehr schön. Dann habe ich noch mehr Strick- und Spinnen- und Näh- und sonst was Bücher gekauft. Dann war das Regal voll. Das war dumm. Dann hatte ich einen Stapel Bücher daneben auf der Kommode. Das ist schlecht, weil das ist die Kommode, wo die unfertigen Strickprojekte drauf liegen und die Stoppwäsche und die Wolle, bei der ich nicht genau weiß, wo sie wieder hingehört. Und dann sind da die Körbe mit den Wollsachen, die extra wollmäßig gewaschen werden. Also die haben so eigene Körbe. Wenn die voll sind, mache ich eine Maschine Wollwäsche, steht auch da. Und es wurde da irgendwie ziemlich voll und da kann man auch nicht mehr richtig sauber machen. Das ist dumm. Dann kam mir, dass mein Mann ja seinen Nachttisch eigentlich nicht nutzt. Dann habe ich, weil der steht jetzt auf der anderen Seite, es ist alles ein bisschen kompliziert. Wir haben unser Schlafzimmer umgeräumt, weil dort eine Verwerfung ist und die ging direkt unter unserem Bett durch. Und so. Und dann haben wir das Bett verschoben, deswegen passen die Nachttische nicht mehr rechts und links daneben. Also steht der eine jetzt irgendwie ein bisschen doof in der Ecke rum. Da habe ich dann meine Handarbeitsbücher drauf gestellt. Das sieht wenigstens etwas ordentlicher aus, aber mein Mann hat sich schon beschwert und hat gesagt, das gefällt ihm nicht. Kann ich verstehen. Also ich ziehe tatsächlich in Erwägung, ein neues Regal dort anzubringen, irgendwo, wo ich dann Handarbeitsbücher draufstelle. Aber dann geht's wieder los, gell? Dann mache ich da ein neues Regalbrett und dann freue ich mich, weil alles so schön Platz hat und so schön aufgeräumt ist. Und dann kaufe ich noch mehr Bücher und noch mehr Bücher und noch mehr Bücher. Und dann ist da wieder nicht genug Platz. Und naja, also wie gesagt, irgendwo muss ja dann mal Ende sein. Ich habe eigentlich das Gefühl, auch schon weniger Strickbücher insgesamt zu kaufen, denn ich habe festgestellt, dass ich aus den Büchern, die ich habe, fast nie irgendwas stricke. Also es ist echt äußerst selten. Und deswegen bin ich dazu übergegangen, ich kaufe nur noch Strickbücher, die so richtige Augenschmaus besondere Sachen sind. Und wegen Strickmustern, die kaufe ich eigentlich praktisch alle als PDF. Und in letzter Zeit habe ich auch aufgehört, die auszudrucken. Das war ein weiteres Problem. Ich habe hier irgendwie 3 Ordner mit ausgedruckten Strickmustern. Und ich könnte die natürlich auch wegschmeißen, denn ich habe ja die PDF. Aber auf dem ausgedruckten Muster stehen ja meine Notizen und Maschenproben und was ich wie gemacht habe. Und das heißt, wenn ich das dann jemals nochmal machen will, dann kann ich da nachschauen. Allerdings muss man das dafür erstmal finden. Und wenn man dann irgendwie 2 Ordner hat, wo das einfach nur so reingeschmissen ist, dann ist das auch wieder sehr lustig. Da bin ich jetzt ganz froh, dass ich, ich habe so ein iPad Mini und darauf habe ich die PDFs und da kann ich auch Zeug reinschreiben. Und das kann ich dann wieder auf dem Computer speichern. Und wenn ich das suche, dann kann ich das per Computersuche, das ist also echt einiges schneller und einfacher, als wenn ich da irgendwo in so Fotokopien rumwühlen muss. Mir ist auch schon oft passiert, dass ich ein Muster 2-3 Mal ausgedruckt habe und nicht mehr wusste, dass ich das schon habe und so, wie es halt so geht, wenn man zu viel Zeug hat und dann nicht mehr weiß, was wo ist. Also auf jeden Fall, Strickbücher kaufe ich nicht mehr so viele wie früher und auch ganz gern als E-Book. Es hat Vor- und Nachteile. Fotos anschauen auf dem E-Book-Reader ist furchtbar, macht keinen Spaß. Aber jetzt mit dem iPad geht es besser. Aber das ist nicht ganz das Gleiche. Also ich bin jetzt nicht so jemand, der unbedingt das Buch in den Händen haben muss. Aber bei so einem Strickbuch und so ist es schon... also sehr schön finde ich da die, wo man das physische Buch mit einem Code kriegt, wo man dann das E-Book runterladen kann. Das finde ich total klasse. Aber das löst natürlich mein Problem, der ich habe mehr Bücher als Platz, Variante nicht. Jetzt, genau. Und mit allem ist es so, dass ich das Gefühl habe, ich muss hier irgendwie mal runterfahren. Ich packe das nicht, das ist zu viel Zeug. Zu viel Zeug, wenn es anständig verstaut ist, macht jetzt nicht per se eine Belastung, aber wenn es rumfliegt und keinen richtigen Platz hat und man nicht sauber machen kann, weil überall Zeug rumflackt, das ist schon ein Problem. Also so wie ich hatte dann irgendwann einen Karton mit Spinnfasern unterm Schreibtisch, das ist schön verstaut, das sieht keiner und so. Und dann kam mein Mann und hat sich beschwert und gesagt, das ist total ätzend, weil das darunter wird dann extra staubig, kann da nicht sauber machen und kannst du das nicht bitte woanders hin tun. Und ich habe noch mehr so Kartons hier, also fertig gesponnene Wolle, wo ich nicht weiß, wo die hin soll. Bücher, die ich loswerden will, die aber keiner kaufen wollte. Spinnfasern, für die definitiv kein Platz mehr ist. Ich habe letztens... Da muss ich euch das Bild in den Shownotes da packen. Ich habe letztens meinen Spinnfaservorrat ausgeräumt, denn wir haben hier irgendwie in der Wohnung ein mottenartiges Viech gehabt und ich wusste nicht, ob das jetzt eine Kleidermotte ist oder nicht. Ich glaube inzwischen eher nicht, aber mir gedacht, also eigentlich sollte ich vielleicht mal schauen, was da so mit meinem Spinnkram ist. Denn also Motten hätte ich jetzt hier äußerst ungern. Und dann habe ich mal einen Vormittag meinen Schrank, wo die Spinnsachen drin sind, rausgeräumt, alles ausgeräumt, nachgeschaut. Also wie gesagt, das sieht nicht nach Motten aus. Alles in nette kleine Plastiktüten gepackt und ordentlich wieder zurückgepackt. Und musste feststellen, dass das Ding quillt über, gell. es geht kaum zu. Wenn ich die, das sind so Schiebekästen, wenn ich die reinschieben will, muss ich oben ganz doll drücken und dann kriege ich es rein und dann macht es und dann steckt das fest. Und ich gedacht, ach, jetzt habe ich ja mein Spinnvorräte wieder aufgeräumt, ist ja alles wunderbar. Und dann kam es mir, gell? Ich habe ja noch eine Papiertüte im Schlafzimmer da auf den Kommoden, wo der ganze, das ganze Zeug liegt. Da ist Merino drin und Kamel und Kaschmir. Dann habe ich noch die Spinnfasern, von denen ich schon wusste, dass ich sie jetzt erstmal nicht spinnen wollen würde. Die sind in einem Karton auf dem Speicher. Ich meine, ich weiß schon eine ganze Weile, dass ich zu viel Spinnfasern habe, weil ich spinne irgendwie nicht so viel, wie ich da habe. Aber mir wurde dann auch auf einmal klar, dass das Zeug, was ich in Backnang letztes Jahr gekauft habe, davon habe ich, ich will nicht sagen gar nichts, aber einen Kammzug habe ich bis jetzt versponnen. Ich meine, das kommt auch durch diese Monsterprojekte. Wenn ich dann für eine Strickjacke für meine Mutter spinne, dann habe ich da auf einmal ein Kilo und 100 Gramm. Das nimmt dann schon ein bisschen Platz weg. Wobei dieses Teil ist ja fertig und aus dem Haus. Ist also ganz geschickt gelöst. Als nächstes kaufe ich dann 300 Gramm für ein Tuch für meine Tante. Ja, super. Habe ich wieder 300 Gramm mehr hier rumliegen und noch nichts weiter versponnen von dem, was ich schon habe. Also, sagen wir so, wenn ich es schaffe, für diese Strickjacke, diese orangene, das zu spinnen, dann hat das alles hier wieder vernünftige Ausmaße, denn das sind jetzt noch so 700 bis 800 Gramm von diesem Blue-Faced Lester in der Kiste hier. Und das nimmt schon ganz schön Platz weg. Ja, und wie gesagt, auch mit der Wolle gibt es, ich habe so schöne Kästen und da gehört die Wolle rein und jetzt habe ich mehr Wolle, als in die Kästen passt. Das ist also alles leicht trostlos hier. Aber mein eigentliches Thema waren ja die Strickbücher. Also wie gesagt, ich kaufe schon sehr viel weniger Strickbücher als vorher, weil ich jetzt schon gemerkt habe, ich stricke danach sowieso nicht. Ich kaufe auch zum Beispiel diese Interweave Knits Zeitschrift nicht mehr, weil ich da auch nie irgendwas draus gemacht habe und so toll fand ich die dann auch nicht. Wobei ich dann sagen muss, ich habe sie jetzt doch wieder so elektronisch auf dem iPad abonniert. Das finde ich ganz günstig, da muss ich das Porto nicht zahlen bis nach Deutschland und ich kann die Artikel trotzdem lesen und habe dann aber nicht das Zeug hier rumflacken. Und wenn ich denn mal was daraus stricken will, dann geht das ja auch. Also habe ich jetzt in letzter Zeit vor allen Dingen Bücher übers Spinnen und zum Teil auch übers Weben gekauft. Mit dem Weben war klar, ich brauche irgendwie quasi Nachschlagewerke. Aber ich muss auch sagen, ich bin echt ein bisschen zögerlicher geworden, sowas zu kaufen. Auch da ist es so, dass ich sehr viel mehr Bücher habe, als ich gelesen habe. Das ist irgendwie auch ganz klar. Ich meine, ich setze mich nicht hin und lese das Fiber and Fleece Sourcebook von vorne bis hinten. Und ich bin noch nicht so ganz sicher, ob ich das Alden Amos Big Book of Spinning oder so ähnlich, ob ich das komplett von vorne bis hinten lese. Das ist ein Wahnsinnswälzer und da steht tierisch viel drin. Auf der anderen Seite, wenn ich die nicht lese, warum habe ich die dann hier stehen? Also das sind jetzt auch beides so Nachschlagewerke. Das ist okay. Aber auch da muss man überlegen, wie viel ist zu viel, wie viel ist genug? Wie viele Bücher über Handtaschennäherei braucht man wirklich? Und also gerade bei Büchern ist es auch so oft bei mir so ein Kaufimpuls, ich denke, oh super, oh ja, muss ich bestellen. Und auch da habe ich echt gelernt, da muss ich schauen, dass ich mich da so ein bisschen zügele, weil will er denn hier noch leben und nicht nur in riesigen Bergen von Büchern irgendwie dahin vegetieren. Ja, und deswegen denke ich, ist jetzt bald mal wieder an der Zeit, dass ich meine Bücherregale durchforste und ausmiste. Und es sieht aber dann doch schon so aus, als ob ich doch noch ein extra Regal brauche für Handarbeitsbücher. Aber vielleicht kann ich auch an einer anderen Stelle etwas frei machen. Das ist immer so schwierig. Ich hatte schon überlegt, wenn ich dann die, ich habe so eine Kiste auf dem einen Bücherregal und da sind meine Kopfhörer drin und das Soundmodul vom Keyboard und So ein Kram. Und wenn ich das Zeug in den einen Schrank tue und das andere dann auf den Speicher und dann hätte ich da wieder 40 Zentimeter mehr Platz für Bücher. Ja, ist eine Rumschieberei immer. Aber ich habe zum Beispiel Bücher, die ich die letzten ein, zwei Jahre zum Geburtstag und zu Weihnachten bekommen habe, die sind in einem Schrank. Die habe ich da irgendwann mal reingestopft, weil ich den Stapel nicht mehr sehen konnte. Ich weiß nicht, ob ich die je lesen werde, weil die sind halt in diesem Schrank. Und da schaue ich ja nicht rein. Also ich meine, ich laufe ja nicht rum und mache die Schranktüren auf und denke, ach, schauen wir mal, wo noch ein Buch ist, was ich lesen könnte. Sehr heikel. Auf jeden Fall wollte ich sagen, ich kaufe jetzt eigentlich keine Strickbücher mehr, sprach sie. Und ich habe aber trotzdem dieses von Kate Davies, dieses Shetland-Buch da gekauft, dessen Name mir jetzt absolut komplett entfallen ist. Ich verlinke euch das. Das ist total schön, das gefällt mir sehr, sehr gut. Das habe ich gekauft und da habe ich auch schon schön Bilder angeschaut und ich weiß auch nicht, ob ich daraus was stricke. Also, weil meine Strickbücher sind mehr so zum Anschauen. Ich habe zum Beispiel Knitting Nature, das ist so klasse, da sind so tolle Sachen drin. Und ich habe mich inzwischen damit abgefunden, dass ich da nie was draus stricken werde. Aber das ist sehr inspirierend. Das kann man alles anschauen. Das ist wunderbar. Ich weiß auch nicht. Ich überlege gerade. Ich glaube, es gibt tatsächlich auch ein oder zwei Strickbücher, von denen ich mich trennen würde. Muss ich mal schauen. Und was habe ich noch? Ich überlege immer. Ich habe nämlich noch irgendwas bestellt, aber das war ein Buch mit Ukulele-Fingerübungen, das ist ja jetzt irgendwie nicht so ganz zum Thema hier. Genau. Ja, und also wie gesagt, ich habe mich damit irgendwie ein Stück weit abgefunden, dass ich aus den Strickbüchern sowieso nichts nachstricke. Und das ist also auch okay, aber dann muss ich irgendwie, habe ich das Gefühl, dann muss auch der Platz begrenzt sein, den die einnehmen, weil wenn es nur so zum Anschauen ist, ja, ich meine, wir haben ja auch so Bildbände und so, das ist ja wunderschön, aber wir haben keine 5 Regale voll Bildbände. Das fände ich dann etwas viel. Und ich mag auch meine Sachen immer wieder regelmäßig durchschauen, ob sie mir eben noch Freude machen oder nicht. Und ja, und ich weiß aber echt nicht so, also gerade mit den Büchern, weil wie viel Wolle ich haben will und nicht und so, das ist mir alles relativ klar. Und das ist auch so ein bisschen selbstregulierend, das merke ich. Ich fahre immer irgendwie, ich bin, wie gesagt, ja letztes Jahr nach Backnang gefahren, dann habe ich jede Menge handgefärbte Sockenwolle und Spinnfasern gekauft. Und dann war dieses Jahr die Frage, fahre ich wieder, fahre ich nicht? Dann habe ich gedacht, nee, ich mag nicht, ich habe noch so viel. Also da bin ich jetzt nicht so gefährdet, dass ich das jetzt horte. Aber Bücher sind schwierig, weil Bücher sind ja immer klasse und es gibt ja so viele schöne und noch ein schönes und noch ein schönes und da muss ich dann immer schauen, was davon ich behalten mag und was nicht. Und ich habe aber auch so Sachen wie Stickmusterbücher, die mir eine Tante geschenkt hat, weil sie selber ausgemistet hat und da bin ich zum Beispiel etwas unschlüssig, ob ich die jetzt behalten will oder nicht. Aber irgendwie finde ich die gar nicht schlecht, so inspirationsmäßig. Aber also, wenn ich jetzt so sagen sollte, das Buch, das Strickbuch, aus dem ich am allermeisten gestrickt habe, das ist das eine Sockenbuch von Cat Body. Mist, wie heißt es? Meinst du? Das ist das eine. New Pathways for Sock Knitters. Das ist es. Aus dem Buch habe ich wahnsinnig viele Socken gestrickt. Auch schon einige häufiger. Also gerade die Coriolis Socks, die habe ich ganz oft gemacht. Und die, wie heißen die, Bartholomew's Tantalizing Socks habe ich auch mindestens 2 Paar gemacht. Oder vielleicht 3. Das ist gut. Ich habe auch ihr ganz neues, dessen Name mir jetzt auch komplett entfallen ist, aber da ist ein Vogel drauf, der irgendwie so einen Socken wegträgt. Und da habe ich auch schon was draus gemacht, aber da ist ziemlich sicher, dass ich da jetzt nicht so viel draus stricke. Das macht aber nichts, denn das habe ich nur als E-Book. Ha, das nimmt nur ein bisschen Speicherplatz weg, aber kein Regalplatz. Wobei das ja mit diesen ganzen E-Books und alles digital auch so eine Sache ist, weil das mit den Formaten ja dann irgendwann aufhört und das ist ja auch nicht ewig und unbegrenzt haltbar. Aber also gerade mit den E-Books, das ist für mich ein bisschen mehr so wie eine Kinokarte oder so. Also ich kaufe keinen wirklich physischen Gegenstand, sondern ja, oder als wenn ich essen gehe oder so. Ich gebe das Geld aus, ich habe ein schönes Erlebnis. Beim E-Book kann ich es noch eine Weile lesen, aber in 20 Jahren kann sein, dass ich damit nichts mehr anfangen kann. Vielleicht aber auch doch, weil ich habe zum Beispiel schon damals früher so E-Books gekauft für meinen Palm. Handheld, wenn sich jemand erinnert, von den Älteren oder so. Bevor wir alle Smartphones hatten, also ich jetzt nicht, aber die meisten. Da gab es diese Dinger und das Format, in dem die Bücher da waren, das ist jetzt nicht mehr so up-to-date, aber ich hatte Glück, ich konnte diese Bücher konvertieren und kann die jetzt also zum größten Teil auch auf meinem jetzigen E-Book-Reader lesen oder auf einer App, die ich auf dem iPad habe und so, das geht. Weil das finde ich dann echt ein bisschen ärgerlich, wenn ich dann für das E-Book bezahlt habe und deswegen, weil dieses Betriebssystem nicht mehr unterstützt wird, was ich ja verstehen kann, kann ich das dann auf einmal nicht mehr lesen. Das ist dann schon ein bisschen doof. Tja, also das ist echt jetzt eine Frage, wo mich der Hörer-Input wirklich interessieren würde. Was meinten ihr? Wie viele Strickbücher sind zu viel? Und kauft ihr auch so viele? Oder ich weiß gar nicht, ob ich so viele habe. Also ich habe so, lasst mich mal schätzen, 30, 60, 90, ungefähr 1,30 Meter Regalmeter, Handarbeitsbücher, alles. Also Spinnen, Stricken, Nähen, Weben, alles zusammen. Klingt gar nicht so viel, gell? Ja, wahrscheinlich habe ich zu viele andere Bücher oder so. Wir haben sogar Bücherregale im Keller, wo wir so Bücher stehen haben, die nicht wirklich weg können, aber eigentlich auch nicht wirklich benutzt werden. Und da drunten im Keller, der ist relativ feucht. Das ist eigentlich ein bisschen trostlos. Aber wirklich, wir lagern hier unsere Bücher schon überall, wo es geht. Das Einzige, was wir noch nicht gemacht haben, ist wirklich so flächendeckende Bücherregale irgendwo. Aber ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier erzählt habe. Wir hatten Leute zu Besuch, die vorher noch nie bei uns gewesen waren. Wir waren draußen im Garten gewesen die ganze Zeit. Und als sie dann gehen wollten, haben sie geholfen, irgendwie das Zeug abzuräumen, haben es in die Küche getragen. Und wenn man vom Garten in die Küche will, dann geht man durch das Zimmer meines Sohnes. Das Zimmer meines Sohnes war früher das Wohnzimmer. Und deswegen sind da immer noch die Bücherregale von meinem Mann und mir. Und diese Frau geht durch das Zimmer und sagt, der wohnt ja in der Bibliothek. Und dann habe ich gedacht, ja, stimmt eigentlich, gell? Da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, weil wir haben halt die Couch rausgeschmissen und dann das Kinderbett reingestellt. So hat sich das irgendwie entwickelt. Aber da gibt es 3 komplette Billy-Regale mit meinen Büchern und ein so ein großes Regal mit Büchern von meinem Mann und dann noch ein halbes mit so Bildbänden und Lexikon und so. Und dann nochmal ein solches normales Regal wahrscheinlich mit den Büchern unseres Sohnes. Weil ich meine, ich bin ja nun recht bibliophil, also kriegt das Kind auch viel Bücher, der liest auch gerne, dann macht das ja Freude. Und genau, so hatte ich da noch nie drüber nachgedacht. Und was ich auch schon erlebt habe, ist, dass Schüler von mir hier in meinen Arbeitsraum kommen zur Tür rein, gucken sich um und sagen, Sie haben aber viele Bücher. Und ich denke, hey, wie Bücher? Weil hier in diesem Raum, wo ich jetzt sitze, sind auch 2 so große Regale und noch ein kleineres. Aber das sind ja nicht meine Bücher. Das sind meine Comics, meine Selbsthilfebücher, die Biografien und Memoiren und die Fachbücher, Musik, Soziologie, Ethnologie, was man so hat, gell? Und Noten. Also Das kleine Regal ist komplett voller Noten und ich habe noch andere Stellen in den großen Regalen. Das war auch wieder so ein Ding. Ich hatte ein Regal für die Noten, Klaviernoten, Blockflötennoten, Gesangsnoten, alles wunderbar. Und dann fing ich an, auch noch Gitarre zu unterrichten. Auf einmal brauchte ich mehr Platz, weil ich musste ja auch noch Gitarrennoten irgendwo haben. Und jetzt habe ich angefangen, auch noch Ukulele zu unterrichten und zu spielen. Jetzt brauche ich auch noch Platz für Ukulelenoten. Denn deswegen, weil ich Ukulele spiele, höre ich ja nicht auf, Klavier zu spielen, brauche ich dann wieder beides. Es ist furchtbar, diese Expansionstendenzen hier. Noten als E-Books hat sich übrigens nicht besonders bewährt. Für mich selber zum Teil schon. Also ich habe so ein Buch, wo so das sind solche Standardlieder drin, die man so gerne vor sich hinsingt. Und das ist gut für mich. Das kann ich immer mit mir rumschleppen als E-Book. Der Nachteil dabei ist, dass oft Lieder über zwei Seiten gehen und das heißt, ich muss dann ziemlich viel blättern. Und der Bildschirm ist ja nicht so riesig groß und ich komme jetzt langsam in das Stadium, wo ich eine Lesebrille brauche. Ist manchmal auch nicht so klasse, aber was sich als echt extrem bescheuert rausgestellt hat, ist, ich kann natürlich von dem Lied dann keine Kopie machen oder das irgendwie ausdrucken, damit ich das dann irgendwo, was weiß ich, jemandem zeigen kann. Oder also ich meine, soweit ist es noch nicht gekommen, dass ich das iPad dann auf Notenständer stelle. Wobei, es wäre vielleicht eine Idee auf Dauer. Aber da gibt es dann schon noch Punkte, wo ich sagen würde, also Notenhefte würde ich echt nur äußerst bedingt als E-Book kaufen. Und wie gesagt, so Strickbücher auch nur teilweise. Aber ich habe einfach ein Riesendilemma und scheinbar eindeutig zu wenig Bücherregale und oder zu viele Bücher. Also ich denke, bis wir uns das nächste Mal sprechen, werde ich auf jeden Fall noch was ausgemistet haben. Ein ziemlich interessanter Act war auch, ich habe so einen Zeitschriftenständer in der Küche, weil ist doch klar, dass man in der Küche immer Bücher und Zeitschriften und so ein Zeug braucht. Da lagen Zeitschriften drin, die von vor anderthalb Jahren habe ich die bekommen, die habe ich noch nicht gelesen gehabt, gell. Das geht dann einfach unter. Das ist das Problem mit den Stapeln, gell. Ich kriege eine neue Zeitschrift, denke, ach ja, schön, fang an zu lesen, leg die irgendwie auf den Stapel, dann kommt wieder was Neues. Ich denke, ach ja, schön, lege ich es drauf, das andere liegt unten drunter, ich sehe es nicht mehr, furchtbar. Ich habe ein Foto gemacht von all dem Kram, der da lag in dieser Küchenbank-Ecke, wo ich immer abends sitze und DVDs schaue und stricke und lese und so. Ich habe da auch einen Riesenstapel Büchereibücher zum Beispiel, weil ja das Regal, wo früher die Büchereibücher immer standen, das ist ja auch voll. Ich kaufe ja schon weniger, das ist ja schon mal ganz gut. Und ich werde definitiv meine ganzen Bestände nochmal durchschauen und sehen, welche Bücher ich jetzt wirklich behalten will und welche nicht. So, das ging jetzt schon wieder eine ganze Weile. Ich hoffe, das entschädigt dafür, dass ihr so lange nichts gehört habt. Ich verspreche hoch und heilig und feierlich, die nächste Folge nicht wieder erst in 2 Monaten aufzunehmen. Ich bin, das ist jetzt dieser übliche Abspann, gell, auf Ravelry Creative Mother. Das Blog ist bei creativemother.de. Auf Twitter und bei NaNoWriMo, falls das auch jemand von euch macht, bin ich Free Jazz Mama, FreeJazzMama. Dann, ich bin auch irgendwie auf Pinterest und so, aber ich weiß auch nicht, ich mache nirgendwo mehr so tierisch viel, außer auf Ravelry und da findet ihr mich ja. Meine E-Mail-Adresse ist creativemother@web.de und ansonsten wünsche ich euch frohes Stricken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.